Missionsbefehl, den Jesus hier gibt. Und wir hören von den 11 Jüngern, einer fehlte ja, der ihn verraten hatte, dass sie nach Galiläa bestellt, beordert wurden von Jesus. Und sie kommen dahin und sie treffen ihn. Und sie fielen vor ihm nieder, heißt es. Das heißt, sie beten ihn an. Sie erkennen ihn an als der, der er ist. Der Sohn Gottes, der Auferstandene. Und doch ist es nicht immer so einfach. Auch bei den 11 Jüngern nicht. Es heißt nämlich, und einige aber zweifelten. Ihr Lieben, ist das schlimm? Nein. Ich glaube, Zweifeln gehört zu unserem Leben dazu. Zweifeln kann schädlich werden, wenn es von uns Besitz ergreift. Aber Zweifeln hat durchaus auch etwas Positives, nämlich zu prüfen. Und das ist sogar biblisch. Prüfet alles, aber das Gute behaltet. Also nicht einfach so ganz leichtgläubig zu sein oder, heute würde man vielleicht sagen, na, da bin ich doch vielleicht ein bisschen zu naiv, sondern das ist schon unsere Aufgabe zu prüfen. Weil es gibt viele Stimmen, es gibt viele Meinungen in der Welt, auch unter den Christen. Die einen behaupten das und die nächsten behaupten das, aber was ist denn das, was im Wort steht? Dieser Aufgabe sind wir nicht entbunden, sondern es gilt zu prüfen. Es gilt für euch heute zu prüfen, was ich hier sage, ob das mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Wenn ihr etwas merkt, dann könnt ihr Einspruch. Ja, so ist es. Einige aber zweifelten. Aber wir können auch nicht nur im Prüfen ein gutes Zweifeln haben, sondern es kann uns passieren, dass wir sagen, kann das wahr sein? Ist das wirklich? Ich erlebe das manchmal so. Ich habe eine Gebetserhörung oder etwas von Gott empfangen, gesegnet worden und einen Tag später frage ich mich, war das wirklich? Habe ich mir das nur eingebildet? Auch das sind Zweifel, die manchmal dann kommen können, weil Dinge scheinbar nicht zusammenpassen. Und dann daran festzuhalten. Und das haben die Jünger gemacht, die haben daran festgehalten, auch wenn sie sich vielleicht fragten, so manche von ihnen, ist das wirklich Jesus? Kann das wirklich sein? Haben wir das nur geträumt? Bilden wir uns das ein? Hätten wir das gerne? Und wie geht Jesus damit um? Er redet mit ihnen und spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da sagt er nicht, ihr Kleingläubigen, wie lange wollt ihr noch? Er sieht die Situation und sagt, kann ich verstehen. Das passt in unseren Kopf nicht rein, in unsere Verständniswelt nicht hinein. Es widerspricht allen Naturgesetzen. Aber er sagt, so ist es, weil mir die Vollmacht gegeben ist. Und weil auch dem Vater die Vollmacht gegeben ist. Er kann über den Naturgesetzen stehen. Und kann Dinge tun, die die Wissenschaft nicht begründen kann. Und so sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt, ich würde lieber sagen alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und damit sagt er, er ist eingesetzt, rechtmäßig eingesetzt als der, der die Vollmacht hat über Himmel und Erde, über die gesamte Schöpfung, soweit wir sie sehen und was weit darüber hinausgeht. Was wir wahrscheinlich auch mit der besten Technik niemals sehen werden. Zumindest nicht irdisch sehen werden. Ihm ist die Vollmacht gegeben, im Himmel und auf Erde. Und was da mitschwingt ist, darüber müsst ihr nicht zweifeln, was das für eine Herrschaft ist, was das für eine Vollmacht ist, was das für eine Autorität ist und was das für eine Gewalt ist. Denn die Jünger damals, und auch wir heute, wir sehen so manche Macht, die es gibt. Und so manche Menschen, die die Macht an sich reißen wollen, machtbesessen sind und die Macht haben und nicht mehr hergeben wollen und nicht unbedingt das Wohl der Menschen suchen. Aber Jesus hat es mit seinem ganzen Leben, irdischen Leben bezeugt, was er unter Vollmacht versteht, nämlich zu dienen. Den Menschen zu dienen, der Schöpfung des Vaters zu dienen. Sein Leben zu lassen, die Schuld auf sich zu nehmen, eines jeden Einzelnen von uns auf sich zu nehmen, dafür zu sterben, gehorsam bis in den Tod, heißt es im Philipperbrief. Und weil er diesen Weg gegangen ist, des Gehorsams und des Vertrauens auf den Vater und dieser ihm so angedienten, angebotenen Macht widerstanden hat, darum, heißt es, wurde er erhöht, wurde vom Tode auferweckt und zur Rechten des Vaters gesetzt, wo er die Herrschaft hat. Kein Despot. Obwohl wir dieses Wort in der Bibelstunde gefunden haben, in der Offenbarung. Das meint Eigentumsherrscher, also nicht ein willkürlicher Herrscher, sondern ein Eigentumsherrscher. Er wacht über sein Eigentum, indem er sagt, ich will ihnen Gutes tun, ich will sie in die Freiheit führen, ich will heilen, wiederherstellen. Und das hat er bezeugt mit seinem Leben und das kommt den Jüngern vielleicht in Erinnerung, sagen, ja, wenn das Vollmacht ist, und das haben wir erlebt, wie er geheilt hat, Kranke, wie er Sünden vergeben hat, wie er Menschen wieder zusammengeführt hat, wie er auch in die Gesellschaft hinein heilend gewirkt hat, dann können wir ihm vertrauen. Dann dürfen wir ihm vertrauen. Und das ist das, was notwendig ist, wenn ihr den Auftrag gibt. Geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Die Nachfolger Jesu, nicht nur die Jünger, die 11 damals, sondern es sind ja über die Jahre viele geworden, die Christen, die ihm nachfolgen, sind beauftragt. Geht hin und lehret alle Völker. Mittlerweile müssen wir da gar nicht mehr so weit gehen. Durch alle die möglichen Mittel, die es gibt, können wir in der Tat alle Völker erreichen. Auch, vielleicht nicht alle Völker, aber doch einige unter uns. Weil sie hier leben. Vertreter aus den unterschiedlichen Völkern. Und ist das nicht toll, dass Gott sagt, ihr müsst nicht alle sonst wohin, sondern ihr habt die anderen Menschen um euch, bei euch, mit euch, in der Nachbarschaft und. Und ihnen seid Zeugen. Zeugen von Jesus Christus. Zeugen mit eurem Leben, was ihr erlebt habt mit ihm. Was wir erleben mit ihm. Und davon können wir berichten. Lehren ist nicht nur Theorie, sondern praktisch. Auch im Umgang miteinander können wir einander lehren. Wie hat das Jesus gemeint? Aufeinander zu hören, zuzuhören, in der Unterschiedlichkeit stehen zu lassen, zu vergeben, zu versöhnen miteinander, einander zu ermutigen, den Willen Gottes zu suchen und den Weg gemeinsam zu gehen. Lehret, sie halten, was ich euch befohlen habe, sagt Jesus, und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber das Taufen steht in diesem Zusammenhang. Nämlich nicht nur zu sagen, wer getauft ist, der hat das Bürgerrecht Gottes und damit ist alles okay, sondern Taufe, so haben wir es in der Lesung gehört, heißt in den eigenen Tod gehen. Heißt nicht mehr selbstherrlich leben und nur nach sich fragen, nach den eigenen Bedürfnissen, sondern heißt nach Gott fragen, nach seinen Bedürfnissen, nach seinem Willen fragen. Und das heißt immer wieder sterben. Unter Umständen jeden Tag, wo wir in uns merken, da widerstrebt etwas in mir, diesem Willen Gottes, dem, was die Bibel hier sagt. Was der Heilige Geist mir vielleicht aufs Herz legt und sagt, geh hin zu dem, sprich dich aus mit dem. Das kann manchmal unbequem sein und heißt wirklich sterben. Um dann den Willen Gottes zu tun. Taufe ist nicht nur Bürgerrecht, sondern auch Bürgerpflicht. Nämlich im Glauben, in der Beziehung zu leben. Mit Jesus zu leben. Taufe wird uns geschenkt, aber gelebt will sie werden von uns im Glauben an Jesus und in der Erfüllung des Heiligen Geistes. Wer also sind wir? Wenn Jesus seinen Nachfolger sendet, also solche, die als Getaufte, das heißt als solche, die ihr selbstbezogenes Leben haben sterben lassen, ein Leben führen, das in Christus gegründet ist, um auf ihn bezogen zu leben. Solche, die wissen, er ist als der Auferstandene in seiner Schöpfung unsichtbar gegenwärtig, auch jetzt, auch hier, unter uns. Aber er will durch und in seinen Nachfolgern in der Welt sichtbar gemacht werden. Und die Nachfolger Jesu stehen dafür, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden und sein Reich komme. Das ist seine Sendung. Aber er verknüpft sie an die Beziehung zu ihm. Dafür steht die Taufe. Und das Leben im Vertrauen, im Glauben auf ihn hin, in dem Wissen, wohin ich auch gehe, ich bin nicht allein. Er ist da. Er ist mit mir. Er begleitet mich. Er lässt mich nicht alleine. In allen Wirrungen und Irrungen, in allen Tiefen und in allen Höhen, bis an das Ende der Welt ist er da und mit mir und leitet mich, wie ich Licht und Salz in seiner Welt sein kann. Eben nicht, dass ich mich verwirkliche alleine, sondern danach frage, Herr, was sind deine Gedanken? Was ist dein Wille? Was willst du durch mich scheinen und sichtbar werden lassen, meinem Nächsten gegenüber, von dir her? Und dann dürfen wir darauf vertrauen, dass seine Vollmacht mit uns ist. Auch wenn er uns herausfordert, vielleicht für den Nächsten zu beten, jemand krank ist, ich bete für dich, um Linderung, um Heilung, um Wiederherstellung und wissen, wir machen es nicht. Aber der, der unsichtbar mit mir ist, der greift ein, der hilft, der tröstet, der stärkt, der ermutigt, der verändert. Und weil wir auf dem Weg sind, Tag für Tag selbst diese Veränderung zu erfahren, dürfen wir das, was wir so Schritt für Schritt erfahren, weitergeben. Zu lehren, zu bezeugen. Und das in gelebter, fröhlicher Veränderung in Christus. Amen.